بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Es geht weiter um die Behandlung der Krankheiten des Herzens, insbesondere die Selbstgefälligkeit und diese Auswüchse. Und hier erwähnt er nun einen Hadith des Propheten alayhi salatu wassalam. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alayhi wasallam: Während ein Mann in zwei Gewändern stolz daherschritt und von sich selbst eingenommen war, ließ Allah die Erde ihn verschlingen, und er wird bis zum Tag der Auferstehung in ihr versinken. Also er wird so lange hinfallen, solange eben diese Welt des Barzach ansteht. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Drei Dinge sind verderblich: Geiz, dem man gehorcht, Begierde, der man folgt, und dass der Mensch von sich selbst eingenommen ist. Und es wird von Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtet, dass er sagte: Der Untergang liegt in zwei Dingen: Selbstgefälligkeit und Verzweiflung. Beide wurden zusammen genannt, weil das Glück nur durch Streben und ernsthaftes Bemühen erlangt wird. Der Verzweifelnde strebt nicht. Und der Selbstgefällige glaubt, sein Ziel bereits erreicht zu haben, sodass er sich nicht mehr bemüht. Also wenn man die Hoffnung aufgegeben hat, dann wird man nichts mehr unternehmen, um etwas zu erreichen. Ja, man sagt ja auch im Deutschen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Insbesondere, wenn wir islamisch nun reden, die Hoffnung auf Allah Jalla wa Ala stirbt nie, sondern wir überlassen es Allah Subhanahu wa Ta'ala. Deswegen sollte man immer anstreben, weiter sein Ziel zu erreichen. Ja, es kann sein, dass es klar und deutlich wird, dieses Ziel soll nicht erreicht werden. Ja, deswegen gibt es ja auch Al-Istikhara. Al-Istikhara bedeutet, dass man diese zwei Rak'a betet und dann eben dieses Dua, dieses Bittgebet aufsagt, um eine Entscheidung zu fällen. Aber wenn man dieses Istikhara-Gebet gebetet hat, dann soll man ja tatsächlich das anstreben, diese Sache. Und nicht einfach irgendwie warten, sondern du sollst es anstreben. Ist es gut, wird es auch eintreten. Ist es schlecht, wird es eben nicht eintreten. Mutarrif, rahimahullah, sagte: Dass ich die Nacht schlafend verbringe und am Morgen bereue, ist mir lieber, dass ich sie im Gebet verbringe und am Morgen selbstgefällig bin. Dann sagt er: Wisse, Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der dich mit deinem Dasein und mit deinen Taten beschenkt hat. Es gibt daher keinen Anlass, dass jemand wegen seiner Tat selbstgefällig ist, noch dass ein Wissender wegen seines Wissens selbstgefällig ist, noch ein Schöner wegen seiner Schönheit, noch ein Reicher wegen seines Reichtums. All dies ist vielmehr aus der Gunst Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch ist lediglich ein Ort, an dem diese Gnaden ausgegossen werden. Und dass er überhaupt ein solcher Ort ist, ist wiederum eine weitere Gnade. Wenn du sagst, die Handlung ist durch deine Fähigkeit zustande gekommen, also wenn du denkst, das ist deine Kunst, deine Fähigkeit, und eine Handlung ist nur denkbar durch ein Dasein, dein Handeln, dein Willen und deine Fähigkeit. Woher aber kommt deine Fähigkeit? all dies ist von Allah subhanahu wa ta'ala, nicht von dir. Wenn also die Handlung durch die Fähigkeit geschieht, dann ist die Fähigkeit ihr Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist in der Hand Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dir dieser Schlüssel nicht gegeben wird, bist du nicht in der Lage zu handeln. So wie jemand, der vor einer verschlossenen Truhe sitzt und nicht an das gelangt, was darin ist, außer wenn ihm ihr Schlüssel gegeben wird. Das heißt also, das, was du erreicht hast, ist nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast die Gesundheit, du hast die Fähigkeit, also geistig, finanziell, gesundheitlich, körperlich, aufgrund der Beziehungen, Connections und so weiter und so fort. Das sind alles Geschenke Allahs tabaraka wa ta'ala, die er dir gegeben hat. Du alleine, selbstständig, hättest nichts davon erreichen können. Und deswegen führt das dazu, dass man bescheiden ist, nicht selbstgefällig ist, nicht selbstzufrieden ist, sondern dass man weiß, oh Allah, ohne dich wäre ich nicht an dieser Stelle. Und dies bekräftigte der Prophet alayhi salatu wassalam, indem er sagte, keiner von euch wird durch seine Taten ins Paradies gelangen. Sie sagten, auch du nicht, o Gesandter Allahs. Er sagte, auch ich nicht. Es sei denn, dass Allah mich mit seiner Barmherzigkeit und Gunst umfängt. Also selbst der Prophet alayhi salatu wassalam wusste ganz genau, er kann nicht ins Paradies ohne die Gnade Allahs. Er ist der beste Mensch, das beste Geschöpf. Und doch reicht all das, was er getan hat, und was er getan hat, ist gewaltig, kann ein normaler Mensch nicht machen. Und doch all das, was er getan hat, reicht nicht als Gegenleistung aus für die Gaben, die er von Allah bekommen hat. Dass er rechtgeleitet ist, dass er der beste Mensch ist, dass Allah ihn bewahrt hat, beschützt hat und so weiter und so fort. Und deswegen hat er ja gesagt zu Aisha radiallahu anha, als sie gesehen hat, dass er sich verletzt hat aufgrund des vielen Betens, des vielen Stehens im Gebet. Sie sagt, warum tust du dir das an, wo doch Allah dir alles vergeben hat? Da sagte er, soll ich denn nicht deswegen ein dankbarer Diener sein? Er wusste also, egal was er tut, es wird nicht ausreichen. Denn sobald du Allah dankst für eine Gabe, bist du wieder in einer Gabe, die Dank erfordert. Du sagst, ich trinke einen Schluck Wasser. Nachdem du einen Schluck Wasser getrunken hast, sagst du Alhamdulillah. So die Tatsache, dass du Alhamdulillah gesagt hast, ist schon wieder ein Geschenk von Allah. Wie merkst du das? Indem du weißt, dass andere das nicht sagen. Sie trinken, ohne Alhamdulillah zu sagen. Also hat dich Allah bevorzugt. Allah hat dich recht geleitet, diese Ibadah zu vollziehen, wobei andere es nicht getan haben. Also bedarf es wieder des Dankes. Also sagst du Alhamdulillah, dass ich Alhamdulillah gesagt habe. So das wiederum ist schon wieder eine Gabe Allahs. Denn wer denkt so weit, dass er sich für den Dank bedankt? Also wer von den Menschen, von den Gläubigen jetzt, von den Muslimen, denkt so weit, dass wenn ich Alhamdulillah sage, nachdem ich getrunken habe, ist das schon wieder ein Geschenk, deswegen muss ich Alhamdulillah sagen. Also sagst du, da du so weit denkst, Alhamdulillah, dass ich Alhamdulillah gesagt habe, dass Allah mich recht geleitet hat, Alhamdulillah zu sagen nach dem Trinken. Und bitteschön, du bist schon wieder in einer Gabe Allahs. Also so weit denkt er jetzt wohl, also wer von uns würde so weit denken, wenn wir es nicht hören oder in einem Vortrag mitbekommen? Okay, es gibt einige, die sagen, Alhamdulillah, 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 aber vielleicht denkt er jetzt nicht so daran, dass es Alhamdulillah, weil ich Allah gedankt habe, sondern Alhamdulillah, ich habe Wasser, Alhamdulillah, ich habe Wasser, Alhamdulillah, ja Rabbi, ich habe Wasser, Alhamdulillah. Also er sagt Alhamdulillah wegen Wasser, aber er ist noch nicht so weit gekommen, dass Alhamdulillah wegen Alhamdulillah sagt. Und geschweige denn, dass Alhamdulillah sagt, dass Alhamdulillah gesagt hat, dass er Alhamdulillah gesagt hat wegen Wasser. Das ist eine unendliche Kette. Und deswegen sagen die Gesandten, Astaghfirullah. Er bittet um Vergebung. Astaghfirullah. Warum bittet der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Sitzung 100 Mal um Vergebung? Hat er 100 Sünden begangen? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, all seine Sünden sind vergeben, er begeht keine Sünden, zumindest keine großen Sünden, und das ist ein anderes Thema jetzt. Also auf jeden Fall, sie sind unfehlbar, die Gesandten und Propheten. Aber warum bittet er dann um Vergebung? Weil er eben ganz genau weiß, egal wie viel ich Allah danke, werde ich nicht nachkommen. Werde ich in der Schuld bleiben. Also bittet er um Vergebung. Und wisse, die Selbstgefälligkeit entsteht durch dieselben Ursachen, durch die auch der Hochmut entsteht. Und das wurde ja bereits behandelt. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat auch seiner Tochter gesagt oder erklärt, dass sie nicht aufgrund der Herkunft prahlen darf oder denken darf, dass sie einen Freifahrtschein hätte. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, Ya Fatima, la ughni anki min Allahi shay'a. O Fatima, ich kann dir vor Allah nichts nützen. Das heißt also, obwohl sie die Tochter des Propheten ist, alayhi salatu wassalam, muss sie selbst die Gebote Allahs einhalten. Und das hat sie auch getan, radiallahu anha, auf beste Art und Weise. Deswegen gehört sie zu den besten Frauen des Paradieses, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat. Aber wenn schon diese Verwandtschaft nicht ausreicht, um zu tun, was man will, dann doch erst recht, wenn man nicht diese Verwandtschaft hat mit dem Propheten, alayhi salatu wassalam. Sondern nicht die Verwandtschaft ist die Rettung, sondern die Gefolgschaft. Das heißt also, dass du ihm folgst, alayhi salatu wassalam, in deinem Leben, in der Art und Weise, wie du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest. Wenn du sagst, der Edle hofft nur, dass seine Verwandten für ihn Fürsprache einlegen, dann lautet die Antwort, alle Muslime hoffen auf Fürsprache. Doch es kann sein, dass für eine Person Fürsprache eingelegt wird, nachdem sie bereits vom Feuer berührt wurde. Und es kann sein, dass die Sünde so schwer ist, dass selbst die Fürsprache nicht rettet. So, wenn man sagt, ja gut, aber man meint, man will die Fürsprache haben, okay, aber wann darf die Fürsprache eingelegt werden? Vor der Hölle? Möge Allah uns das erlauben. Möge Allah uns die Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewähren, so dass wir weder bestraft werden, noch mit uns abgerechnet wird. Aber das ist nicht die einzige Form der Fürsprache. Al-Shafa'a, da gibt es Formen. Einmal, dass die Menschen direkt ins Paradies kommen, gar nicht in die Hölle kommen. Sie werden gerettet vor der Hölle. Möge Allah uns dazu zählen. Dann gibt es einige, die werden gerettet von der Hölle herausgenommen. Dann gibt es die andere Fürsprache, eine höhere Stufe im Paradies. Möge auch dies uns zuteil werden. Möge Allah uns die höchsten Stufen des Paradieses bescheren. Aber nur wenn du sagst, Ja Rabbi, ich will die Schafa'a des Propheten, alayhi salatu wassalam, heißt das nicht, dass du unbedingt gerettet wurdest. Denn es kann sein, dass Allah dem Propheten ﷺ nicht erlaubt, dir Fürsprache, für dich Fürsprache einzulegen. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns alle Hindernisse der Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam beseitigen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt: Ich möchte keinen von euch am Tag der Auferstehung sehen, der mit einem Kamel auf seinem Nacken kommt, das schreit, also das Töne von sich gibt und sagt: O Gesandter Allahs, hilf mir. Und ich sage: Ich vermag dir nicht zu nützen. Ich habe dir die Botschaft übermittelt. Also das heißt, jemand hat ein Kamel genommen, ohne dass es erlaubt ist. Also das war unrechtmäßig. Er hat es geklaut oder hat betrogen oder irgendwie, er hat es entwendet, obwohl es ihm nicht gehört. So, und jetzt wird er dafür belangt, Yawm al-Qiyamah, und zur Rechenschaft gezogen. Und da ruft er den Propheten, alayhi salatu wassalam: Ja, Rasulallah, hilf mir, ich habe ein Problem hier, ja, ich hatte ein Kamel genommen, das gehörte mir nicht und deswegen muss ich jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich vermag dir nicht zu nützen. Ja, wo ist jetzt die Schafa'a? Ja, dieser darf keine Schafa'a bekommen. Ihm wird die Schafa'a verboten. Warum? Weil er diese Sünde nicht bereut hat, weil er diese Sünde nicht bedauert hat. Wenn aber jemand reumütig ist und zurückkehrt zu Allah tabaraka wa ta'ala und Allah um Vergebung bittet und dagegen ankämpft, auch wenn er hinfällt, wieder zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Kandidat dafür, dass er die Fürsprache des Propheten alayhi salatu wassalam bekommt. Du kannst nicht leben und sagen: Okay, ich mache, was ich will, ich habe ja die Fürsprache. Es gibt ja Leute in der Dunya, die denken, nur weil sie einen Hammeranwalt haben, ja, ich kann machen, was ich will, mein Anwalt holt mich immer raus. Egal, was für ein Problem. Und wenn ich alles getan habe, was ich tun kann, im Unrecht, mein Anwalt kriegt mich immer raus. Ja, so ist es aber nicht, Yawm al-Qiyamah. Das heißt, nicht jeder ist Kandidat für die Fürsprache, sondern wer ist der Kandidat? Der den Propheten liebt, alayhi salatu wassalam. Und wer ist derjenige, der den Propheten liebt, alayhi salatu wassalam, dem es leid tut, wenn man dem Propheten nicht folgt, alayhi salatu wassalam. Aber wer ohne zu zucken, ohne Kummer und Sorgen, ohne Hemmungen ein Leben lebt, indem er durch seine Taten, nicht durch Worte, ja, dann ist ja sowieso aus vorbei, aber der durch seine Taten sagt: Ich will nicht so leben wie der Prophet alayhi salatu wassalam. Er hat überhaupt keine Gewissensbisse. Der kann ja nicht erwarten: Ja, Rasulullah, kannst du mir helfen, bitte dann? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Aber derjenige, der stolpert und steht wieder auf, rutscht wieder aus, steht wieder auf, fällt wieder hin, steht wieder auf. Und der, wenn er dann sagt, Yawm al-Qiyamah zu Allah subhanahu wa ta'ala: Ja Rabbi, erlaube dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Fürsprache zu halten für mich, das ist ein Kandidat, der die Fürsprache erhalten wird. Möge Allah azza wa jal uns die Fürsprache des Propheten alaihi salatu wassalam erlauben. Hier nur so nebenbei, auch weil das ein Anlass ist: Wir dürfen die Fürsprache nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangen, sondern von Allah. Also ich darf nicht sagen: Ja, Rasulallah, halte Fürsprache für mich. Weil das entscheidet er nicht. Wer entscheidet das? Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du sagst: Ja Rabbi, ja Allah, erlaube dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Fürsprache zu halten für mich. Dann sagt er: Das Gleichnis dessen, der sich in Sünden vertieft und sich dabei auf die Hoffnung der Fürsprache verlässt, ist wie das eines Kranken, der sich in Begierden verliert und sich dabei auf einen geschickten und mitfühlenden Arzt verlässt. Das ist Unwissenheit, denn oder Unvernunft, denn die Bemühung des Arztes nützt bei manchen Krankheiten, aber nicht bei allen. Und dies wird dadurch deutlich, dass die früheren Gefährten, radiallahu anhum, sich vor dem Jenseits fürchteten. Also wer hat bitteschön denn mehr Chancen auf die Fürsprache des Propheten, alaihi salatu wassalam? Wohl die Sahaba. Haben sie sich zurückgelehnt und haben gesagt, also wir leben mit ihm. Also bessere Kandidaten wird es ja wohl nicht geben, ja. Wir leben mit ihm, wir haben ihn verteidigt, wir sind in den Krieg gezogen mit dem. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Haben sie dann gesagt, und deswegen ist die Fürsprache sicher, Umar radiallahu an, im Sterben liegt er und sagt, hätte die Mutter von Umar nicht auf die Welt gebracht. Aus Selbstkritik, nicht weil er denkt, ihm wurde ja das Paradies zu Lebzeiten versprochen vom Propheten alaihi salatu wassalam. Aber das ist eine Selbstkritik. Ja, ein Nabi sallallahu alaihi wasallam hat recht. Aber bin ich noch so gut? Vielleicht habe ich etwas getan, gesagt und so weiter. Hier sagt er dann, dazu gehört auch die Selbstgefälligkeit aufgrund einer falschen Meinung. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Ist denn derjenige, dem sein schlechtes Handeln ausgeschmückt wird, so dass er es für gut hält? Also, was ist mit dem? Ist denn dieser ein glücklicher Mensch, ein erfolgreicher Mensch? Nein. Er sagt nun, die Behandlung hiervon, dass du denkst, du liegst im Recht, ist schwerer als die der anderen Art. Denn wenn jemand von seiner Meinung eingenommen ist, hört er nicht auf den Rat eines Ratgebers. Wie sollte er auch etwas aufgeben, das er für Rettung hält? Das ist eine gewaltige Krankheit. Dass du denkst, du weißt es besser. Der erste sagt dir, mach's nicht. Der zweite sagt dir, nee, ich würd's nicht machen. Der dritte sagt dir, also ich würd's dir nicht empfehlen. Und du sagst, doch, mach ich. Du sollst jetzt nicht jedem dahergelaufenen gehorchen. Aber Entschuldigung, wenn anerkannte, angesehene Menschen in deinem Leben, die haben Erfahrung, die haben Wissen, du weißt, sie wollen das Gute für dich. Es ist nicht aufgrund von Neid, Geiz, Missgunst, irgendetwas. Nein, du weißt, sie sind aufrichtig im Ratschlag. Und alle sagen sie dir, nein, mach's nicht. Und du kommst und sagst, doch, ich mach's. Noch einmal, Gottesfürchtige, sie haben Wissen und. Ja, nicht jemand, der hat keine Ahnung. Und du sagst, guck mal, ich müsste jetzt beten. Nee, bete nicht. Wir reden nicht über solche Fälle. Wir reden über jemand, der hat ein Umfeld, und das sollte jeder von uns haben, dass man sich beraten lässt. Es müssen jetzt nicht Gelehrte sein. Wäre ja Jackpot, wenn du also ein hoher Rat der Gelehrten als Beratungsstelle hast, das wäre super. Ja, leider ist das nicht der Fall. Aber anständige, rechtschaffene Menschen, die dich für Allah mit Ikhlas beraten, dann höre hin. Er sagt, seine Behandlung besteht im Allgemeinen darin, dass er seine eigene Meinung stets verdächtigt und ihr nicht vertraut. Es sei denn ein eindeutiger Beweis aus dem Koran, der Sunna oder ein rationaler Beweis, der die Bedingungen der Beweisführung erfüllt, bestätigt sie. Und dies wird er nur durch den Umgang mit den Leuten des Wissens sowie durch die Beschäftigung mit dem Koran und der Sunna erkennen. Also, haben wir religiöse Themen? Ist klar. Ja, Koran, Sunna, was sagen die Gelehrten? Haben wir weltliche Themen? Muss es kein Gelehrter sein, aber zumindest erfahrene Leute. Ist es ein Fachthema? Bitte die Experten fragen. Nicht einfach gucken, was sagen die Leute. Ich stelle einfach eine Frage in einer WhatsApp-Gruppe oder Allahu a'lam wo, hat jemand einen Tipp und dann redet jeder mit, weil viele Leute reden ohne Wissen. Ja, mach mal das, ich habe gehört das oder dies oder jenes und so weiter, obwohl das nicht wissenschaftlich belegt ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So fragt die Leute des Gedenkens, also Wissen, wenn ihr nicht wisst. Heißt nicht nur Professoren, sondern Fachleute. Du fragst einen Automechaniker, du fragst einen Schreiner, du fragst einen Apotheker, ist ja egal. Also Fachleute, die dich eben je nach Fragestellung richtig beraten. Er sagt, also, wenn es religiöse Themen sind, brauchen wir Koran und Sunna. Und hier, taban, also man muss das jedes Mal sagen, jeden Vortrag, jede Salamu alaikum, pass auf, von wem du was hörst. Ja, also egal wo, ja, es gibt immer wieder Leute, besonders natürlich TikTok und Co., Menschen, die verzerren das Bild. Ja, wie letztens auch wieder einer, es gibt ja immer wieder, die geben sich ja den Pass, ja, einmal der, jetzt bist du mal dran, gegen den Manhaj zu reden. Da kommt doch tatsächlich jemand, ja, und der seine Seele wohl noch nicht gebändigt hat, ja, und der dann behauptet, Ibn Uthaymin und Al-Albani folgen nicht Ibn Taymiyyah und Ahmad ibn Hanbal. Also lächerlicher geht's ja nicht, oder? Warum? Und das ist jetzt das Problem. Er hantiert, auch wenn das jetzt nicht unser Thema ist, aber das ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie man nicht der Wahrheit folgen will, sondern seinen eigenen Neigungen. Und er behauptet, ja, Ibn Taymiyyah oder Ahmed ibn Hanbal, die hatten kein Problem mit Ahlul Ra'i. Ja, sie waren zwar Ahlul Hadith, haben kein Problem mit Ahlul Ra'i. Aber Ibn Baz oder Ibn Uthaymin, Albani, ja, die sind nicht so. So, das Problem ist jetzt der Laie, wenn er sich das anhört, sagt er sich, ah, okay, alles klar. Aber was ist jetzt die Masche? Hier wird der Begriff Ahlul Ra'i benutzt und mit einem Inhalt gefüllt, was überhaupt nicht stimmt. Ahlul Ra'i sind die Fuqaha, Fiqh-Gelehrten, die hypothetische Rechtsfälle behandeln. Stell dir vor, wir sind auf dem Mond und wir müssten beten. Zur Zeit von Abu Hanifa war kein Mensch auf dem Mond. Rahimahullah. Oder von Imam Malik und so weiter. So. Aber er sagt jetzt, stell dir mal vor, wir wären auf dem Mond. Wohin beten wir? Das sind hypothetische Fragestellungen. Abu Hanifa, rahimahullah, hat sowas getan. Er war nicht der Erste, sein Lehrer war auch so und so weiter. Aber das ist die Schule. Ein Imam Malik oder Imam Ahmed, die haben gesagt, Junge, warst du auf dem Mond? Nein, also nicht solche Fragen stellen. Wir bleiben bei den Fragestellungen, die tatsächlich vorhanden sind. Hypothetische, fiktive Fragen stellen wir nicht. Natürlich profitieren wir heute sehr von diesen hypothetischen Fragestellungen. So, wenn jetzt ein Ibn Taymiyyah, rahimahullah, kommt und sagt, ja, das ist auch gut, barakallahu fihum, ja, man darf es jetzt nicht übertreiben, das stimmt, ja, man darf es jetzt nicht übertreiben, aber es ist jetzt grundsätzlich nicht haram. Was hat das jetzt mit Al-Albani ibn Baz zu tun, ibn Uthaymin? Er will jetzt was damit sagen? Ja, die sagen ja, die anderen seien Sekten. Das hat aber Ibn Taymiyyah nicht getan. Also, Sekunde mal. Wie viele Bücher hat Ibn Taymiyyah über Sekten geschrieben? Wie viele Diskussionen hat Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, wegen Sekten geführt? Aber er meint damit Ahlul Kalam, nicht Ahlul Ra'i. Aber der jongliert. Er meint Ahlul Kalam. Ahlul Kalam ist nicht Ahlul Ra'i. Ahlul Ra'i, das sind die Fuqaha, die Fiqh-Gelehrten, die Rechtsgelehrten, die hypothetische Fragestellungen behandelt haben. Ahlul Kalam, das sind diejenigen, die die Eigenschaften Allahs leugnen. Das hat Imam Abu Hanifa nicht getan. Oder seine Schüler, Al-Qadhi Abu Yusuf oder Muhammad ibn Hassan, Shaybani und so weiter. Das haben sie nicht getan, die Eigenschaften Allahs geleugnet, behauptet, Allah sei nicht über dem Himmel und so weiter und so fort. Also warum dieses, ja, was soll man dazu sagen? Ja. Wer sein Nefs bändigt, der lügt nicht und betrügt nicht und versucht nicht, die Menschen in die Irre zu führen. Deswegen, barakallahu fikum, das kann man nicht oft genug sagen, haltet euch an die anerkannten Gelehrten. Ob das ein TikToker ist, YouTuber ist, Prediger ist, ist egal. Wessen Worte vermittelt er? Ja, er sagt, qala Allah, qala Rasulullah. Ja, das machen die Sekten auch. Das reicht nicht. Sondern mit welchem Verständnis? Und das ist das Markenzeichen, damit du weißt, das ist Qualität. Wenn du eine Kleidung kaufst, wie weißt du, ob Qualität oder nicht? Welche Marke ist das? Oder ein Gerät. Das ist ein Handy und das ist ein Handy. Das ist eine Bohrmaschine und das ist eine Bohrmaschine. Wie erkenne ich, was Qualität ist und was nicht? Welche Marke? Die Gelehrten, das sind die Marken. Also musst du darauf achten, welche Marke trägt er hier? Trägt er die Marke einer Sekte? Dann ist natürlich keine Qualität. Wenn jetzt jemand kommt und schießt gegen eine anerkannte Marke, jetzt stell dir mal vor, gut, wir wollen jetzt keine Schleichwerbung machen, ja, aber sagen wir mal, Mercedes war, oder ich weiß, ist noch, oder... Ja, auf jeden Fall. Made in Germany war oder ist noch? Auf jeden Fall. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Made in Germany. Das, oder? Jetzt stell dir mal vor, jemand aus einem Land, Allahu a'lam wo, ja, aus dem Mond, sagt, also Made in Germany, die machen das falsch und so. Das ist doch lächerlich, oder nicht? Sowas ist lächerlich. Genauso wie jemand sagt, Al-Bani ibn Baz, das ist... Das sind nicht die einzigen Gelehrten, sagen wir auch 50 Billionen, Trillionen, Quillionen Mal. Aber die Leute wollen es nicht verstehen, dass das Beispiele sind für eine Qualitätsmarke. Du kannst gerne einen anderen Gelehrten nehmen, Bakr Abu Zaid. Ist ja egal, es gibt viele. Yani, möge Allah die Verstorbenen mit Gnade behandeln und die Lebenden, möge Allah sie segnen. Also er sagt... Und es ist besser für denjenigen, der seine Lebenszeit ganz dem Wissen widmen will, sich nicht in die verschiedenen Lehrmeinungen zu vertiefen, sondern sich auf die grundlegenden Überzeugungen zu beschränken, dass Allah einzig ist und keinen Teilhaber hat. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Also man soll jetzt nicht in diese philosophischen, ja, Sümpfe tauchen, denn das bringt nichts. Außer natürlich, du musst, weil du so viel Wissen hast, dass du die widerlegst. Aber so fängt man nicht an. Du sollst das Richtige lernen. Nicht, wie man das falsch widerlegt. Das machst du, wenn du eine höhere Stufe erreicht hast. Und dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wahrhaftig ist in dem, was er überbracht hat. Und dass man an das glaubt, was im Koran an was im Koran gekommen ist, ohne übermäßiges Grübeln, vielmehr, so, also nicht, was heißt übermäßiges Grübeln, übertrieben interpretieren. Also Sachen rein interpretieren, die Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht gemeint hat. Ja? Nicht übertreiben. Wie zum Beispiel, ja, wenn jemand sagt, ja, Dajjal und einäugig, das ist der Fernseher und was weiß ich, wo steht das, dass der Fernseher, ja, das ist doch nur ein Auge, es gibt heutzutage mit mehreren Displays ein und derselbe Fernseher. Ja, es gibt Leute, die versuchen dann, das zu übertreiben. Vielmehr soll er seine Zeit in Gottesfurcht und im Verrichten von Gehorsamstaten verbringen. Denn wenn er sich in die verschiedenen Lehrmeinungen vertieft und nach Dingen strebt, die er nicht zu erkennen vermag, geht er zugrunde. Seht ihr, das ist zum Beispiel ein Ratschlag. Aber der Besserwisser, der sagt, nee, ich vertief mich hier, ich vertief mich da. Zum Beispiel, es gibt Leute, die verbringen ihre Zeit mit Freimaurer und die Familie Rothschild und was weiß ich was und ist Experte in diesen Sachen, oder nicht? Und das Rezept, da steht 666 und Allahu a'lam ad-Dajjal ist. So was hat sie jetzt gebracht? Wie viel Koran kannst du jetzt? Wir müssen unsere Feinde kennen. Ja, aber mit Koran die Feinde kennen, nicht ohne Koran. Yani, wenn du kein Koran kannst und jetzt weißt du, da ist der Feind. Was hast du jetzt? Yani, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt, Surat al-Kahf zum Beispiel. Jetzt kannst du Surat al-Kahf nicht, aber du weißt, wie Dajjal aussieht. Und jetzt? Das heißt also, beschäftige dich mit den wichtigsten Dingen. Ja, hast du dich mit den wichtigsten Dingen beschäftigt und du bist jetzt ein Experte im Thema Freimaurer und so weiter. Das brauchen wir. Wir müssen tatsächlich wissen, wer versucht, irgendwie Sachen schlecht zu beeinflussen. Aber das ist nicht die Aufgabe der Laien, sondern das ist die Aufgabe dann der Wissenschaftler, die Forschungen betreiben. Dann erwähnt er die Selbsttäuschung. Also Al-Ghurur, ihre Arten und ihre Stufen. Also was hatten wir bis jetzt? Wir hatten Al-Kibr, das ist Hochmut. Al-Ujb, Selbstgefälligkeit. Ghurur, Selbsttäuschung. Er sagt, zu den Menschen gehören jene, die von der diesseitigen Welt getäuscht wurden. So sagen sie, das Gegenwärtige ist besser als das Aufgeschobene. Das heißt, das ist das, was ich jetzt erreiche, ist besser als das, was mich erwartet in der Zukunft, also Al-Akhira. Dies ist jedoch der Ort der Täuschung. Täuschung auf Arabisch, Telbis. Denn das Gegenwärtige ist nur dann besser als das Aufgeschobene, wenn das Aufgeschobene dem Gegenwärtigen gleichkommt. Also, du hast jetzt ein Superauto oder erst in einem Jahr ein Superauto. Was ist besser? Jetzt, warum? Weil es das Gleiche ist. Aber du hast jetzt ein nicht gutes Auto, aber nächstes Jahr ein super Auto. Was ist besser? Ich warte ein Jahr und habe das bessere Auto. Natürlich jetzt nicht die Ober-, ich will beides, kriegst du nicht. Entweder oder. Das heißt, erst wenn das Aufgeschobene genauso gut ist wie das, was du jetzt hast, kannst du sagen, ich brauche nicht zu warten. Ich hab's ja jetzt. Aber das Paradies, wo gibt's in der Dunya etwas, das annähernd so gut ist wie das Paradies? Nirgends. Möge Allah uns das Paradies ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung bescheren. Es ist aber bekannt, dass die Lebensdauer des Menschen im Vergleich zur Dauer des Jenseits nicht einmal ein Tausendstel eines Tausendstel ausmacht, bis der Atem endet. Derjenige, der sagte, das Gegenwärtige ist besser als das Aufgeschobene, meint dies nur dann, wenn das Aufgeschobene dem Gegenwärtigen gleichwertig wäre. Dies ist die Selbsttäuschung der Ungläubigen. Die haben sich getäuscht. Die haben sich selbst auf den Arm genommen. Sie haben sich getäuscht. Sie haben gesagt, nee, wir nehmen das und lassen das Bessere. Was aber diejenigen betrifft, die sich auf Sünden einlassen, obwohl ihre Glaubensgrundlagen unversehrt sind, so haben sie an dieser Selbsttäuschung Anteil genommen. Ja, er glaubt an das Paradies. Er glaubt an das Jenseits. Er weiß, es gibt im Paradies viel Besseres. und trotzdem fällt er hin und rutscht er aus. Warum? Aufgrund der Schwäche. Aufgrund seiner Schwäche. Assalamu alaikum. Achruj ana. Allah iftah alaikum. Sheikh Said, möge Allah ihn bewahren und heilen. اهلا مولانا لا لا بتحلف لا حول ما ينفعش مولانا ما ينفعش لا حول ما ينفعش لازم اقوم الله يبارك فيك الله يجزيك الخير الله يفتح عليك الله يبارك فيك زيك خلاص طيب الان استطيع لا لا خلاص خلاص ما انا جلست الان استطيع لا لا ايه خلاص
لا لا خلاص
بريت قسمك شيخنا
الله يفتح عليك
الله يبارك فيك الله يبارك فيك جزاك الله خيرا الله يفتح عليكم بارك الله أهلا جزاك الله استغفر الله الله يبارك فيك الحمد لله جزاك الله بارك الله جزاك الله خير الله يبارك فيك موج الله unseren Sheikh bewahren ja also das heißt يعني موج الله ihn bewahren und in seinen Rang erhöhen da sieht man ein Beispiel der Bescheidenheit ja جزاك الله خيرا die überhaupt, er ist ja auf dem Weg zum Vortrag, das wisst ihr, ja, dass er überhaupt sich die Mühe macht, dann, ja, möge Allah ihm seinen Rang erhöhen, für Dunya wal Akhira. Also, wo waren wir stehen geblieben? Was aber diejenigen betrifft, die sich auf Sünden einlassen, obwohl ihre Glaubensgrundlagen unversehrt sind, so haben sie an dieser Selbsttäuschung Anteil genommen, denn sie haben das Diesseits dem Jenseits vorgezogen. Allerdings ist ihre Angelegenheit leichter als die der Ungläubigen, weil der Ursprung des Glaubens sie vor ewiger Bestrafung bewahrt. Also wir reden von Muslimen, sie glauben an das Jenseits. Ja, aber warum hat er dann das Vergängliche bevorzugt? Und warum hat er nicht das Ewige bevorzugt, weil er süchtig ist, weil sein Immunsystem, Iman-Immunsystem schwach ist. Möge Allah uns stärken. Warum wird man schwach? Weil man eben nicht genug Nahrung eingenommen hat. Nicht genug den das Herz gestärkt hat. Es ist also nicht eine Abneigung gegen das Jenseits oder eine Leugnung des Jenseits. Nein, nein, man weiß, Al-Jannah ist Haqq, Al-Nar ist Haqq, also Al-Jannah ist wahr, die Hölle ist wahr, aber man ist schwach. Und deswegen bittet man Allah um Vergebung. Zu den Sündern gehören auch jene, die sich täuschen und sagen, Allah ist großzügig und wir verlassen uns lediglich auf seine Vergebung. Manche von ihnen lassen sich auch durch die Rechtschaffenheit ihrer Väter täuschen. Ja, also weil ich Vorfahren habe, die sind toll, deswegen kann ich machen, was ich will. Aber was vielleicht verbreiteter ist, unter uns, möge Allah uns vergeben, ist, dass man denkt, ja, ja, aber Allah, Ghafur Rahim, das hört man öfter. Das stimmt, Allah subhanahu wa ta'ala ist Ghafur Rahim, aber Allah ist auch Shadidul Iqab. Allah hat sich beschrieben als der Allvergebende, der Allverzeihende, der Gnädige, aber er hat sich auch beschrieben als derjenige, der streng im Bestrafen ist. Das heißt, derjenige, der bereut und bedauert, ist nicht derjenige, der sagt, ja, ja, Allah wird mir sowieso vergeben. Sondern derjenige, der bereut und bedauert und derjenige, dem es leid tut, ist derjenige, der sagt, wenn mir Allah nicht vergibt, wird er mich bestrafen. Das ist sehr wichtig. Also, du musst unbedingt Angst vor Allah haben, vor der Strafe. Ja, aber warum sündige ich überhaupt, wenn ich Angst habe? Noch einmal, weil die Sucht so stark ist. Die Sucht nach der Sünde ist so stark. Ja, aber warum ist die Sucht nach der Sünde so stark? Ja, weil du unterernährt bist. Du wurdest befallen von dieser Krankheit, bist unterernährt. Der Iman schlägt noch, das Herz schlägt noch. Al-Jannah ist wahr. Die Hölle ist wahr. Allah ist streng im Bestrafen. Allah hat Adam aus dem Paradies verbannt. Alayhi salam. Wegen einer Sache. Und ich habe Millionen Sachen. Dieser Puls, der ist da. Aber du bist in der Intensivstation. Das heißt, du bist schwach. Du musst behandelt werden. Wir alle, möge Allah uns vergeben. Der andere aber wäre so wie jemand, der befallen ist von einer Krankheit und der sagt, ja gut, aber kann ja nichts passieren. Man sagt ihm, Krebs, letztes Stadium, möge Allah uns bewahren. Ja, ja, aber passiert nichts. Realitätsfremd, Realitätsverlust. Du weißt, Allah ist allvergebend, ja, aber er ist auch streng im Bestrafen. Du weißt, das Paradies ist echt, aber auch die Hölle ist echt. Also kannst du nicht sagen, nee, nee, mir passiert sowieso nichts. Du hast doch gesündigt. Ja, ja, aber wird nichts passieren. A'udhu billah. A'udhu billah. Wenn du aber sündigst und du sagst, ja Rabbi, bitte nicht. Ja Rabbi, bitte nicht. Ja Rabbi, bitte kein Jahannam, ja Rabbi. Ja Rabbi, lass mich nicht so sterben. Warum denn nicht? Ja, wenn ich so sterbe, bin ich weg. Bin ich verloren. Dieses Bedauern, das ist das, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden tilgt und vergibt. Also du darfst nicht denken, nur weil Allah anderen vergeben hat, wird er dir vergeben. Möge Allah uns vergeben. Die Gelehrten sagten, wer auf etwas hofft, der strebt danach. Und wer etwas fürchtet, der flieht davor. Wer jedoch auf Vergebung hofft und zugleich in Beharrlichkeit auf der Sünde verbleibt, der ist selbst getäuscht, maghrur. Der hat sich selbst auf den Arm genommen. Der hat sich selbst reingelegt. Man soll wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala trotz der Weite seiner Barmherzigkeit streng im Strafen ist. Er hat bestimmt, dass die Ungläubigen ewig im Feuer bleiben werden, obwohl ihr Unglaube ihm keinen Schaden zufügt. Und er hat Krankheiten und Prüfungen über manche seiner Diener im Diesseits verhängt, obwohl er, gepriesen ist, er die Macht hätte, sie zu beseitigen. Danach hat er uns vor seiner Strafe gewarnt. Wie sollten wir da nicht Furcht empfinden? Furcht und Hoffnung. Khauf und Raja sind zwei Antriebe, die zum Handeln bewegen. Was aber nicht zum Handeln antreibt, ist die Selbsttäuschung. Dies wird dadurch deutlich, dass die Hoffnung der meisten Menschen sie zur Untätigkeit und zur Bevorzugung von Sünden verleitet. Erstaunlich ist, dass die erste Generation handelte und zugleich Furcht empfand. Die Menschen dieser Zeit hingegen, er redet über seine Zeit, fühlen sich trotz ihrer Nachlässigkeit sicher und beruhigt. Haben sie etwa von der Großzügigkeit Allahs etwas erkannt, was die Propheten und Rechtschaffenen nicht erkannt haben? Wenn diese Angelegenheit allein durch Wunschdenken erreicht werden könnte, warum haben jene sich dann so sehr abgemüht und so viel geweint? Und weshalb wurden die Leute der Schrift nur deshalb getadelt? Weil sie sagten, sie nehmen den vergänglichen Besitz dieser niedrigen Welt und sagen, es wird uns vergeben werden. يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Er sagt also, Und weshalb wurden die Leute der Schrift nur deshalb getadelt? Weil sie dies sagten, außer wegen eines solchen Zustands. Und wer sich durch die Rechtschaffenheit seiner Väter täuschen lässt, der sollte sich doch an die Geschichte von Nuh alaihi salam mit seinem Sohn erinnern, ebenso an Ibrahim alaihi salam mit seinem Vater und Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinem Onkel und ebenso an die übrigen Propheten. Nahe an dieser Selbsttäuschung ist die Selbsttäuschung von Menschen, die zwar gute Taten und Sünden besitzen, deren Sünden jedoch zahlreicher sind, während sie meinen, ihre guten Taten würden überwiegen. Ich würde sagen, dann machen wir inshallah an dieser Stelle weiter, bi'idhnillah, das nächste Mal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesen Krankheiten bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Bescheidenheit und Selbstkritik bescheren. Möge Allah uns zu einer aufrichtigen Reue leiten. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.